Mit der Predigt heute schließe ich an die Predigt von vor 2 Wochen, vom 2. August. Wir haben dahin geschaut auf die Heilung des Blinden, wie sie im Johannesevangelium Kapitel 9 erzählt wird. Ich will es jetzt so machen, dass ich als Lesung das Kapitel 9 weiterlese. Einige Teile lasse ich aus und in der Predigt dann 3 Beobachtungen aufnehmen werde. Dieses ganze Kapitel ist Weltliteratur. Man könnte auch sehr viel anderes in diesem Kapitel finden. Es ist eine unglaubliche Erzählung. Begonnen hatte sie zufällig, oder es wirkt zufällig. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und da sitzt ein Blinder am Wegrand. Die Jünger halten inne und sagen: Halt, Jesus, der da, was ist mit ihm? Ist er schuld daran, dass er blind ist? Oder sind seine Eltern schuld daran? Das heißt, die machen diesen Mann zum Gegenstand ihrer Frage. Es hat was Merkwürdiges. Jesus antwortet und sagt: Weder ist dieser Mann schuld an seiner Blindheit, noch sind seine Eltern schuld. Darüber habe ich letztes Mal geredet. Jesus sagt, diesen Zusammenhang, den könnt ihr nicht herstellen. Und da kann manchem eine Last von der Seele fallen. Ich glaube, dass es auch heute noch Menschen gibt, die im Grund ihres Herzens vermuten, dass sie an irgendwas schuld sind und dass es darum so gekommen ist. Und Jesus durchbricht das. Er sagt: Nein, von deiner Blindheit kann man nicht auf eine Schuld schließen. Aber das hatten wir vor 2 Wochen. Jesus sagt, warum dieser Mann blind ist: An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. An ihm sollen Gottes Werke sichtbar werden. Gottes Werke im Johannesevangelium, Schöpfungswerke. Wir reden hier in großen Kategorien. An ihm soll die Schöpferkraft Gottes sichtbar werden. Wir sind hier nicht in Kleindimensionen, sondern wenn Jesus etwas tut, dann knüpft er an die Schöpferkraft Gottes an. Da oben pokern wir. An ihm soll etwas sichtbar werden von Gott. Und dann sagt er zu dem Blinden, also erstmal sagt er gar nichts, sondern Jesus macht einen Brei aus Speichel und Erde, wischt ihm den Blinden aufs Auge und schickt ihn zum Teich Siloah, geh und wasch dich. Der blinde Mann geht hin, er wäscht sich und er sieht. Da haben wir letztes Mal geendet. Und jetzt geht's weiter. Da führten sie den, der zuvor blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Einen Brei legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen einige der Pharisäer: Dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sprachen: Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand Zwietracht unter ihnen. Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein Prophet. Jetzt glauben die Juden nicht, dass der Mann wirklich blind gewesen ist. Sie denken, da ist vielleicht eine Verwechslung und lassen die Eltern des ehemals Blinden kommen und sagen, ist das euer Sohn? Sie sagen, ja, ist unser Sohn. Warum kann der jetzt gucken? Sagen die Eltern, wissen wir nicht. Die ziehen sich aus der Affäre. Sie sagen, wir wissen es nicht. Fragt unser Kind selber. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, in Klammern Jesus, ein Sünder ist. Er, der ehemals Blinde, antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt es nicht gehört. Warum wollt ihr das schon wieder hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger. Wir sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, das wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist merkwürdig, dass ihr nicht wisst, woher er ist. Er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht hört. Aber den, der gottesfürchtig ist, der seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist es, damit ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, auf das, die da nicht sehen, sehend werden, und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Wir haben gehört, dass ein Mann, der nicht sehen konnte, jetzt sehen kann. Da ist etwas Großes geschehen. Und wovon erzählt die Geschichte? Sie erzählt von den Einwänden. Da kommen die anderen und sie freuen sich nicht, sondern sie fangen an zu hinterfragen. Sie fragen nicht einmal, was ist mit dir geschehen? Sie fragen ein zweites Mal, und sie sind auch dann nicht zufrieden. Was ist mit dem geschehen? Der Einwand von Gott kann's ja nicht kommen. Denn Jesus hat am Sabbat geheilt. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. dass die Werke Gottes offenbar werden, dass etwas von Gottes eigenem Tun ans Licht kommt. Und was geschieht, ist, dass Einwände erhoben werden. Und vielleicht das als erste Frage an uns selbst. Wie ist das mit mir, wenn ich von etwas Großem erfahre, dass einem Menschen etwas Gutes begegnet ist, dass ihm etwas zugefallen ist, dass etwas neu geworden ist bei ihm? Was ist meine Reaktion? Und was ist unsere Reaktion als Gemeinde? Ein Teil der Pharisäer sagt, es kann nicht von Gott kommen. Mir begegnen manchmal Reaktionen, wenn ich Menschen einlade in die Kirche, dass sie mir alle möglichen Einwände aufzählen, warum es nicht gut ist, einmal zu kommen. Die Einwände liegen wie parat. Man darf Einwände haben. Und bei den meisten würde ich auch sagen, die stimmen ja sogar. Kann ich dir auch Geschichten erzählen? Genau dasselbe. Aber wenn Gott etwas tut, dann darf das doch nicht untergehen unter den Einwänden, die es dann auch noch gibt. Schauen wir uns diesen Einwand der Pharisäer einmal an. Sie sagen, Jesus hat am Sabbat geheilt. Sabbat ist Ruhetag, da darf man nicht heilen. Die Pharisäer haben recht. Der Sabbat ist zum Ruhen und zum Feiern gedacht. Nach jüdischer Gesetzgebung darf im Fall einer Todesdrohung, wenn jemand zu sterben droht, geheilt werden und sonst soll man warten. Da gibt es innerjüdisch viele Gespräche. Ab wann ist es dringend? Ab wann darf man handeln? Vor allem ist der Sabbat aber die Erinnerung daran, dass Gott seine Welt wiederherstellen wird. Sie heißt der Sabbat, die Sabbatruhe heißt Menucha. Das ist die große Ruhe, die große Zeit, dass alles gut ist und dass gefeiert wird und gegessen wird und gefeiert wird. Und wenn man am Samstag den Sabbat feiert, also beginnend am Freitagabend, dann nimmt man etwas von dieser kommenden Sabbatruhe, von der endgültigen, vorweg. Man feiert jetzt schon das, was Gott für seine Schöpfung bereit hat, dass er seine Schöpfung erneuern wird. Am Ende der Zeit. Heißt, der Samstag, egal ob es jetzt wirklich dann immer der Samstag ist, aber diese Sabbatruhe ist ein Zeichen auf das hin, was Gott endgültig tun wird. Und was hören wir jetzt in dieser Heilungsgeschichte? Wir hören, dass diese letzte Zeit angebrochen ist. Dieser letzte Sabbat, die endgültige Ruhe, die beginnt mit dem Kommen von Jesus. Er beginnt instand zu setzen. Er ist das Licht der Welt. Er öffnet die Augen. Das heißt, das, was am Sabbat gefeiert wird, das bricht an diesem Tag, in dieser Zeit tatsächlich an. Heißt eigentlich, müssten sich alle freuen und sagen, wir warten doch nur darauf, dass Gott eingreift, dass er zurechtbringt, dass er als Licht der Welt unter uns wohnt. Da liegt der Widerspruch, dass Menschen sagen, ja, wir warten darauf, und als es geschieht, als Jesus kommt, da merken sie es nicht und sagen, kann nicht von Gott sein. Für mich die Frage, wo wir Gottes Wirken unter uns merken, merken wir es da wirklich, nennen wir es, vielleicht zögernd und leise, aber dass wir dem Ausdruck geben, ja, er ist bereits mitten unter uns da. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Dieses unglaublich schöne Wort, dass Jesus den Geheilten findet. Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er ihn. Jesus findet ihn. Das heißt, Jesus hat diesen einen Menschen gesucht. Allein dieser halbe Satz würde reichen, ihn sich anzueignen. Jesus geht und sucht diesen einen Menschen. Bis jetzt ging es in der Geschichte anders zu. Die Pharisäer riefen ihn. Sie riefen seine Eltern. Ja, er musste antanzen, er musste kommen. Jesus geht hin und er findet den Menschen. Das ist Jesu Art, mit Menschen umzugehen. Zählt einmal, wie oft in den Evangelien es heißt, und Jesus fand. Und das gilt für jeden, jede von uns. Jesus findet uns. Jesus geht los, auch wenn 99 hier sitzen, sagen wir 49, und einer, der ist innerlich ganz woanders oder äußerlich. Jesus ist der, der losgeht und findet. Also sich das vorzustellen, diese beiden ganz alleine. Und jetzt fragt Jesus ihn: Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an denjenigen, auf den Israel wartet? Glaubst du an denjenigen, der alles zurechtbringt? Richten heißt zurechtbringen, sich zurechtbringen lassen. Glaubst du an den, auf den alle warten? Und der Mann sagt, wer ist es, damit ich an ihn glaube? Jesus, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er sprach, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Das heißt, dieser Mensch spricht's aus, das Neue, das in die Welt gekommen ist und das bei mir etwas neu geworden ist, ist nicht irgendetwas, sondern das ist von demjenigen geschehen, auf den wir alle warten. Anbeten heißt wörtlich übrigens, sich der Länge nach hinwerfen. Und nun zum dritten, dieses unglaubliche Schlusswort, was natürlich den Anfang der Heilungsgeschichte aufnimmt. Jesus sprach, ich bin zum Gericht in die Welt gekommen, auf dass die, die da nicht sehen, sehend werden, und die, die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Es gibt offensichtlich Menschen, die wir als sehende Menschen einschätzen. Ich vermute, dass das zuerst Menschen mit Lebenserfahrung sind. Der weiß, die weiß, wo es lang geht. Dass wir es Menschen zuschreiben, die einen gewissen Bildungsstand haben. Dass wir meinen, Theologinnen und Theologen sind sehend. Wir schreiben es Menschen zu. Jesus sagt, ob ein Mensch sehend ist, hängt allein an mir. Ich bin das Licht der Welt. Und ob jemand sehend ist, hängt daran, ob er das Licht der Welt aufnimmt. Es liegt nicht an der Bildung, nicht an der Lebenserfahrung und auch nicht am Theologiestudium. Ich bin in die Welt gekommen, sagt Jesus, zum Gericht. Gericht heißt wörtlich Krisis auf Griechisch, Scheidung. Gericht heißt Trennung. Und wir erfahren in die, die sehen und die, die blind bleiben. Wir reden immer vom jetzigen Zustand, wie es dann später einmal ist. Jesus ist immer noch unterwegs. Wir sind immer noch in seiner Zeit. Heißt, ein Mensch, der dem Licht begegnet, der Jesus begegnet und in dem etwas neu wird, der sieht. Und derjenige, der nicht sieht, es ist unglaublich, dieses, Jesus sagt, blind sein darf man ja. Aber man soll nicht darauf beharren, dass man sehend ist. Also, wer sagt, Licht der Welt, weiß ich nicht, kann ich nicht viel mit anfangen, sagt Jesus, dazu bin ich ja da. Weil du es nicht weißt, weil du nichts mit anfangen kannst. Aber ihr habt das Problem, dass ihr meint, ihr habt schon alles. Ihr seid bereits Sehende. Das ist euer Problem. Ich meine, dass man das als Trost mitnehmen kann. Es gibt immer wieder Menschen, die mich fragen, wie ist es denn mit meiner Verwandtschaft, wie ist es mit meinen Freunden? Die glauben nicht an Gott, die glauben nicht an Jesus. Jesus sagt, wenn man nicht sieht, ist keine Sünde. Dazu bin ich ja gekommen und ich suche. Ich finde Menschen. Das Problem kommt dann, wenn du sagst, ich brauch's nicht. Ich bin sehend. Überlegt euch, was ihr mitnehmen möchtet. Der erste Punkt war, dass Großes geschieht. Die Pharisäer haben recht viele Einwände. Und ich habe gesagt, dass dieser Einwand, wir haben Sabbat, dass der krumm und schief ist, weil der Sabbat vorausweist auf das Ende der Zeit, an dem Gott alle Dinge wiederherstellen wird, erneuern wird. Die große Sabbatruhe. Das zweite war, Jesus sucht den einen und findet ihn. Und das dritte, das Blindsein ist nicht das Problem, sondern die Behauptung, dass man sieht. Amen.